Ja, ihr Lieben, was für einen wunderbaren Herrn und Retter haben wir. Und es ist doch so herrlich und tröstlich, dass wir durch Höhen und Tiefen mit diesem Herrn gehen dürfen, dass wir ihn erfahren dürfen, seine Gnade und Treue, und zwar ganz besonders in Situationen, wo wir in Not sind, wo es uns nicht gut geht, wo wir vielleicht in Verzweiflung sind, in Nacht sind, gerade dann ist der Herr uns nahe und er hilft uns. Und wir wollen ja jetzt in diesem zweiten Vortrag einfach uns auch um ein seelsorgerliches Thema, um ein Thema unseres Glaubenslebens beschäftigen. Ich finde das sehr gut, dass wir auch diese Seite berühren in diesen Tagen. Es ist ja so, dass wir alle miteinander in unserem Leben, in unserer Nachfolge immer wieder durch Krisen und Nöte gehen. Und es gibt manchmal Dinge, die uns bis an die Grenze belasten, beanspruchen, ins Schleudern bringen können manchmal. Und wir sehen manchmal, dass auch der ein oder andere wirklich dadurch Schaden nimmt und aus dem geraden Weg hinausgetragen, hinausgeschleudert wird. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass der Herr gerade in diesen Zeiten uns nahe sein will, uns treu sein will. Und ich denke, auch hier gilt, wenn wir dem modernen Zeitgeist in der Christenheit folgen, dieser Lehre der Selbstverwirklichung, des Selbstwertes, der Selbstliebe, dann sind wir betrogen und in die Irre geführt. Wisst ihr, diese ganzen Lehren, genau wie diese leeren fleischlichen Lobpreisgesänge, das alles pulvert ein bisschen auf, solange es uns gut geht, aber das alles trägt nicht, wenn wir in der Not sind. Ist auch interessant, ne? Dann sind ganz viele auch modernere Christen, wenn sie im Krankenhaus sind, wenn sie Krebs haben, wenn sie in Not sind, dann merken sie, ja, die Paul-Gerhardt-Lieder, die haben mich getröstet. Nicht der Lobpreis, nicht dieses Wischiwaschi und diese vielen Wiederholungen und diese ganzen euphorischen Gesänge, sondern das, was aus dem Leiden geboren ist, das hilft dann weiter. Ja? Schwarzbrot ist immer noch die bessere Ernährung als irgendwelcher Zuckerschaum. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir für unser persönliches Leben, gerade für die Krisen und Anfechtungen unseres Lebens, dass wir uns zurückbesinnen auf die gesunde Lehre der Schrift, auf das, was die Bibel uns sagt. Das ist der Felsengrund, auf dem unser Glaube feststeht und überwindet. Wir wollen einmal miteinander lesen aus dem ersten Petrusbrief diese sicherlich bekannten Verse über die Anfechtung. Unser Thema ist ja in Anfechtungen und Nöten geistlich überwinden. Dann lesen wir: Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Ja, hier ist eine ganz tiefe Wahrheit ausgesprochen. Prüfungen sind notwendig für unser Leben. Krisen und Nöte, Anfechtungen und Bedrängnisse hat Gott in unser Leben hinein verordnet, weil sie wichtig sind. Weil wir in diesen Tiefpunkten unseres Lebens mehr lernen, mehr Christus näher kommen, mehr reifen als in allen Höhepunkten zusammengenommen. Das ist eine biblische Wahrheit und die wird heute kaum noch verkündigt oder nicht so, wie es sein sollte, fürchte ich, in vielen Kreisen. Aber es ist eine heilsame Wahrheit, eine Wahrheit, die uns wirklich hilft. Und ich denke, wenn wir in Nöten und Krisen sind, und das ist jeder von uns, wenn wir ein echter Gläubiger sind, wenn wir dem Herrn gehören, dann erleben wir Anfechtungen und Prüfungen. Was kein Glaube ist, wird auch nicht geprüft. Aber in diesem Wort lesen wir, der Glaube, gerade weil er Gott kostbar ist, muss geprüft werden. Und wie wird er geprüft? Nun, mein Vater war Ingenieur und mein Vater hatte ein Labor an der Hochschule, da wurde Materialprüfung veranstaltet. Da ging es um Verformung, um Pressen. Und da wurden dann verschiedene Stähle genommen, da kam dann so ein Metallstück, wurde eingespannt, ja, das war schon mal das Erste, und dann kam so eine Presse mit einem enormen Druck und hat dieses Metallstück runtergepresst. Und entweder hat es die Verformung ausgehalten oder es ist gerissen und gebrochen. Das eine war tauglich und das andere war untauglich. Das musste geprüft werden. Ja? Wie kann ich die und die Form, mit welchem Stahl kann ich die pressen, mit welchem kann ich sie nicht pressen? Prüfung geschieht durch Hitze oder Druck. Und genau dasselbe gilt auch für unser geistliches Leben. Ja? Wir kommen oftmals unter Druck, in Bedrängnis, eingeengt von allen Seiten. Wir kommen manchmal in Hitze der Trübsal. Und der Geist Gottes vergleicht es hier mit der Läuterung von Gold. Ich denke, das Bild ist uns vertraut, auch wenn wir das heute nicht mehr so kennen. Das Gold von den unreinen Zusätzen befreit wurde, indem es ganz heiß gemacht wurde. Und schließlich hat es sich verflüssigt und es brodelte, und auf der Oberfläche dieser Flüssigkeit setzte sich der Abschaum fest. Daher kommt dieses Wort. Schaum, wo die unedlen Beimischungen auf dem Gold geschoren haben. Da wurde es abgeschöpft, kalt werden lassen und dann hat man das nochmal gemacht. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und immer wieder wurden solche Verunreinigungen freigemacht, rausgelöst und abgeschöpft, bis das Gold lauter, rein war von Freibeimischung. Und genau diese Läuterung, diese Reinigung durch Hitze, das geschieht nach Gottes Willen mit deinem und meinem Glaubenswillen. Und deswegen, wenn wir diesen Prozess nicht verstehen, dann widerstreben wir Gottes Wirken. Wir wehren uns gegen die Prüfung. Wir sagen, warum hat Gott es zugelassen? Ich möchte nicht leiden. Wieso gerade ich? Warum nicht die anderen? Und wenn wir geistlich denken, wenn wir das Wort Gottes bedenken, dann fragen wir anders. Dann fragen wir nicht, warum hat Gott es zugelassen, sondern wir fragen, wozu hat Gott es zugelassen? Unser Vater im Himmel hat doch ein Ziel, wenn er uns schwere Wege führt. Das ist nicht umsonst, das ist keine Willkür, sondern es ist Gottes Plan und Gottes gute Absicht mit deinem und meinem Leben. Und das ist eigentlich diese Botschaft, die wir brauchen, wenn wir in der Anfechtung sind. Das ist ganz klar, wenn wir im Leiden, in den Schwierigkeiten drin sind, dann geht oft Land unter, dann sehen wir die Dinge nicht mehr göttlich, sondern menschlich. Das musste ja unser Herr Jesus dem Petrus sagen. Er hat ihm gesagt, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und das ist unser großer Fehler. Wir denken menschlich über die Dinge, oberflächlich, nicht von der Perspektive Gottes aus. Und deswegen sehen wir manchmal nicht, warum hat Gott es zugelassen, was ist das jetzt für ein Weg? Und dann kommen wir in Verzweiflung, in Nöte. Und wenn wir uns an dieses Wort erinnern, das ich gerade gelesen habe, dann merken wir, Moment mal, das ist eine Situation, die hat Gott zugelassen, damit mein Glaube geläutert, geprüft und bewährt wird. Wisst ihr etwas, was durch so eine Hitzeprobe durchgegangen ist? Geistlich gesehen, ein solcher Glaube ist hinterher fester wie vorher. Tiefer, hat tiefere Wurzeln. Und genau das will Gott. Gott will, dass wir tiefere Wurzeln schlagen in Christus. Und genau deswegen lässt er solche Dinge, Nöte zu. Und wir wollen das einmal von der Bibel her ein paar Dinge betrachten, was die Bibel uns lehrt über Bedrängnisse und Prüfungen. 1. Thessalonicher 3, Vers 1 bis 4. Diese jungen Christen in Thessalonich, sie wurden gleich, sofort nach ihrer Bekehrung, schwer geprüft in ihrem Glauben. So etwas erleben wir selten. Das gibt es manchmal auch. Da war die Prüfung Verfolgung. Was lesen wir da? Der Apostel Paulus sagt, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Also Bedrängnisse, Schwierigkeiten, Nöte gehören zu unserem Glaubensleben dazu. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14. Ja, wir müssen. Das gehört dazu. Wir brauchen uns nicht auflehnen, wir brauchen nicht verärgert sein, bedrückt. Wir brauchen nicht meinen, Gott hat uns verlassen, weil wir in der Bedrängnis sind, sondern es ist ganz normal. Es ist eine Prüfung und der Herr Jesus will mit uns durchgehen. Aber wir können der Prüfung nicht ausweichen ohne Schaden. Ja? Wir machen das manchmal. Wir können Gott aus der Schule laufen. Das steht in den Sprüchen. Ja? Wir können Gott aus der Schule laufen, aber es ist nicht gut für uns. Das ist genauso, wenn du schwänzt, damit du eine Arbeit nicht schreiben musst, ja, dann musst du sie nachschreiben. Unter Umständen ist es sogar ein bisschen schwieriger. Und manchmal ist es so, wenn wir Lektionen in der Gottesschule versuchen zu umgehen, dann müssen wir sie wiederholen und sie sind manchmal etwas schwerer als vorher. Aber Gott wird uns die Lektion nicht ersparen, weil er uns lieb hat. Weil er möchte, dass wir wachsen. Weil er nicht möchte, dass wir im Glauben zurückgehen, sondern vorwärts gehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir in Bedrängnissen und Schwierigkeiten sind, dass wir die göttliche Perspektive dieser Dinge sehen. Das ist ganz interessant, 2. Chronik 11, Vers 4. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Hilfe für unser geistliches Leben, wenn wir uns das manchmal sagen, was damals der Herr einem König Judas sagen musste. Das war der Rehabeam, der junge Mann, der gemeint hat, er braucht nicht auf den Rat der Älteren hören, der von seinen jungen Kumpels sich den tollen Rat geholt hat, zeig den Israeliten mal deine Muskeln und dass du noch toller und noch cooler bist als dein Vater, zeig ihnen mal, wo es lang geht. Und daraufhin haben die 10 Stämme gesagt, wir wollen gar nicht mehr, dass du König bist. Tschüss, wir gehen. Und das hat er sich natürlich nicht so vorgestellt. Und er hat zu einem Krieg gerüstet, dieser Rehabeam. Und da kommt plötzlich eine Botschaft zu ihm durch einen Propheten. Vers 4 in 2. Chronik 11. So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht gegen eure Brüder kämpfen. Kehrt um, jeder zu seinem Haus, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Und sie hörten auf die Worte des Herrn und kehrten um und zogen nicht in den Kampf gegen Jerobeam. Ja, das müssen wir uns manchmal sagen lassen. Von mir aus ist diese Sache geschehen. Gibt es auch ein Unglück in der Stadt, das nicht der Herr getan hat, heißt es einmal beim Propheten Jeremia. Das ist natürlich eine harte Speise, aber genau so ist es im Letzten. Gott lässt zumindest gewisse Dinge zu. Und wir tun gut daran, wenn wir das aus göttlicher Sicht sehen, von mir aus ist diese Sache geschehen. Und dann dürfen wir still werden vor Gott. Dann dürfen wir auch ruhig fragen, ja, Herr, warum? Wozu hast du diese Sache in mein Leben hineinverordnet? Und dürfen stille werden. Und wir dürfen wissen, letztlich ist es Gottes liebende Erziehung. Gottes liebende Züchtigung als Vater, die uns diese Dinge zumutet, die sie hineinverordnet in unser Leben. Und diese Sicht allein gibt uns die Kraft, mit dem Herrn durch diese Lektionen und Prüfungen und Anfechtungen durchzugehen. Wenn wir sehen, Gott hat es so verordnet. Und es ist Gottes Erziehung, es ist Gottes väterliche Zucht, die uns letztlich auch verändern will. Und das wollen wir uns immer vor Augen führen. Gottes Ziel mit unserem Leben ist, dass wir hineingestaltet werden in das Ebenbild des Herrn Jesus Christus. Gottes Ziel sehen wir ja in Römer 8, und diese bekannte Stelle ist natürlich ganz wichtig für jeden Umgang mit Prüfungen und Anfechtungen. Und das ist etwas, eine tiefe Wahrheit, auch wenn sie manchmal vielleicht etwas gedankenlos und schnell zugesprochen wird als Trost, aber das steht ganz bewusst hier drin, Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Herr Jesus musste vervollkommnet werden durch Leiden als Mensch auf der Erde. Und wir? Meint ihr, wir können ohne Leiden gleichgestaltet werden in das Bild des Herrn Jesus? Ohne Anfechtung, ohne Prüfung, ohne Zerbruch? Das können wir leider nicht. Das muss man ganz nüchtern sehen. Wir brauchen Zerbruch, weil wir so stolz und fleischlich unser Eigenleben festhalten. Wir brauchen Demütigung, weil wir von Natur aus hochmütig sind. Wir brauchen Enttäuschungen, weil wir manchmal ganz falsche Ziele in unserem Leben haben. Und da macht Gott einen Strich durch und sagt, nein, geht nicht, ist nicht mein Wille. Wir brauchen diese Schwierigkeiten, damit Gott in dem Ofen der Läuterung die Schlacken unseres fleischlichen, verkehrten Herzens ausschmelzen kann. Es geht nicht anders. Also muss das Feuer angezündet werden. Und das ist diese Sicht, die uns wirklich weiterhilft, die uns auch zeigt, es ist Gottes Liebe, die uns durch solche Anfechtungen führt. Es ist nicht, dass Gott uns im Stich gelassen hätte. Da kommt der Teufel in solchen Situationen und sagt, Gott hat dich sowieso verworfen und vergessen. Du kannst ihn auch gleich vergessen und alles hinschmeißen. Und da gibt es Menschen, die hören sogar eine Zeit lang auf diese böse, kalte Stimme, die sich in ihrem Herzen meldet und geraten in wirkliche Not und Verzweiflung, wo es gar nicht nötig wäre eigentlich. Ja? Wir dürfen uns erinnern, es ist Gottes gütige Hand. Und wir erinnern uns auch an diese bekannten Verse in Hebräer 12. Und die sind immer wieder wichtig, wenn wir in Prüfungen und Nöten sind, dass wir da diese göttliche Sicht einnehmen. Hebräer 12, Abvers 5. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung oder Erziehung des Herrn. Und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie ja alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten. Da haben wir das wieder, was wir in Römer 8 haben. Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also Gott lässt alle Dinge zusammenwirken, so könnten wir das auch übersetzen. Da ist übrigens das griechische Wort für Synergie drin, was wir heute auch in der Naturwissenschaft haben. Gott lässt alle Dinge zusammenwirken zum Guten für uns. Auch die harten und schwierigen Dinge. Auch die Enttäuschung. Auch die Leiden, die Nöte, die Krankheiten. Auch diese Dinge wirken mit zu unserem Besten, wenn wir in Gottes Schule sind und wenn wir uns in Gottes Hand bewusst überlassen und übergeben. In dem Moment, wo wir uns verkrampfen und auflehnen und ausschlagen gegen Gottes Führungen, da verletzen wir uns selbst und schaden uns. Und die Frucht, die Gott eigentlich wirken möchte durch die Lektion, kann erstmal nicht gewirkt werden. Diese Frucht kann nur gewirkt werden in der Ergebung gegenüber Gott. wenn wir nicht mehr aufbegehren, nicht mehr rebellieren, nicht mehr Widerstand leisten, sondern sagen, Vater, dein Wille geschehe. Dann kann Gott Kostbares und Wichtiges wirken durch unsere Leiden und Schwierigkeiten hindurch. Das ist die biblische Botschaft, die wurde früher öfters verkündigt, heute in unserem humanistischen Zeitalter will man den Menschen Leiden ersparen, man will ihnen sagen, Gott will immer nur dein Bestes und das bedeutet, dass es dir immer gut geht und du erst gesund und erfolgreich durchs Leben gehst. Das ist so nicht wahr. Gott will tatsächlich, dass es uns gut geht, aber in einem geistlichen Sinn und deswegen gehören Leiden, Enttäuschungen und tiefen Wege zu jedem echten christlichen Leben dazu. Das ist die Wahrheit. Das Kreuz gehört zu unserem geistlichen Leben dazu. Und das verschweigen die modernen falschen Propheten. Der Selbstverwirklichung, des Selbstlebens. Und das ist vordergründig menschenfreundlich. Ja? Das ist eine Botschaft, die geht runter wie Öl. Aber es hilft den Menschen nicht wirklich. Es verführt sie, es entfremdet sie letztlich von Gott. Und letztlich kommen die Menschen, die so falsch belehrt sind, dazu, dass sie wirklich gegen Gott aufbegehren und sagen, Gott, wenn materielles Wohlergehen und Gesundheit dein Wille für mich ist, wie das die Charismatiker zum Beispiel lehren, warum geht es mir dann schlecht? Du bist untreu. Oh nein, ganz und gar nicht. Sondern der Mensch ist verführt, der solche Dinge glaubt. Ja. Gott hat immer unser Wohl im Auge. Aber unser Wohl ist etwas Geistliches und nicht etwas Fleischliches. Und deswegen werden wir Wege geführt, die wir manchmal nicht verstehen. Es dient zu unserer Erziehung, zu unserer Züchtigung. Nun, es gibt verschiedene Formen von Züchtigung. Es kann sein, dass zum Beispiel Krankheiten und Nöte direkt die Antwort Gottes auf unsere Sünde sind. Und das muss man auch ganz ernsthaft jedes Mal prüfen. Ja? Wenn wir sündigen als Christen, wenn wir Gottes Gebote übertreten, wenn wir Böses tun, wenn wir unserem Fleisch Raum geben, dann säen wir etwas Böses und wir werden auch etwas Böses ernten. Und das ist immer gut, wenn wir da stille werden, wenn uns solche Dinge treffen und uns fragen, Vater, ist es, weil ich gesündigt habe? Ist da Böses in meinem Leben? Willst du da deinen Finger auf eine Wunde legen? Aber es gibt auch Leiden, die sind in keiner Weise mit Sünde verbunden, sondern die dienen schlicht zu unserer Läuterung. Ein klassisches Beispiel ist Hiob. Gott gibt Hiob das Zeugnis, dass er untadelig war nach den Maßstäben der damaligen Zeit, untadelig in den Augen Gottes. Er hatte keine bewusste Sünde getan, obwohl er natürlich trotzdem ein Sünder war. Ja? Aber Gott hat ihn leiden lassen, weil er in der Tiefe des Herzens eine ungebrochene Selbstgerechtigkeit bei Hiob gesehen hat. Und das merken wir, die kommt raus im Leiden. Ja? Die war verborgen. Und wisst ihr, das ist ja diese Sache mit der Materialprüfung. Ja? Was in einem Stahl so drin verborgen ist, das merkst du nicht, solange dieses hübsche Stahlstück da im Schaukasten liegt und du es nur anguckst. Da siehst du das nicht. Aber spann es mal ein und bring Druck drauf. Dann siehst du, was drin ist. Und wisst ihr, wenn wir in Prüfungssituationen und Leiden kommen, dann kommt das raus, was drin ist bei uns. Und ihr Lieben, das ist manchmal ziemlich hässlich und traurig, oder? Da kommen manchmal sündige Haltungen raus. Das hättest du gar nicht für möglich gehalten, dass du die hast. Und plötzlich bricht es auf. Du rebellierst gegen Gott, machst ihm Vorwürfe. Und das ist gut. Gut, dass das rauskommt. Ja? Gott schürft in die Tiefe. Gott möchte, dass unser Herz geläutert wird. Und dann müssen diese verborgenen Dinge an die Oberfläche. Und dann können sie abgeschöpft werden. Dann müssen wir aber auch Buße tun und sagen, Herr Jesus, diese Rebellion, diese Selbstgerechtigkeit, ich gebe sie in den Tod. Und deswegen, Gott hat Hiob leiden lassen. Und am Ende sagt er, ich bereue und verabscheue mich selbst und beuge mich vor dir. Und er sagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, jetzt hat er Gott in einer tieferen Weise erkannt, sich selber erkannt. Und er ist in einer tieferen Weise mit Gott verbunden gewesen, war kuriert von dieser Selbstgerechtigkeit und Gott konnte ihn zweifach segnen. Und da lesen wir den Kommentar aus dem Jakobusbrief. Und das ist ganz wichtig für uns, wenn wir in Anfechtung sind. Vers 10 und 11 in Jakobus 5. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wir müssen die Dinge vom Ende her sehen. Und dann sehen wir, Gott hat es gut gemeint mit Hiob. Und Gott meint es auch gut mit dir und mir, wenn er uns durch schwierige Zeiten führt. Und wenn er uns läutern will, dann ist es gut, wenn wir ihm stillhalten und wenn wir wirklich seine Wege bejahen. Und das finde ich so interessant, 5. Mose 32, Vers 3 bis 4, ein sehr bewegendes und schönes Wort, was wir da lesen, über die Wege Gottes. Und das dürfen wir auch im Glauben bekennen und sagen, wenn wir im Leiden sind, in den Schwierigkeiten sind. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Ist es nicht wunderbar? Das ist ein kostbares Bekenntnis des Glaubens. Aber ihr Lieben, es wird noch kostbarer, wenn wir bedenken, in welcher Situation hat denn Mose das gesagt. Wisst ihr, und dann hilft es uns noch mehr. Was war denn die Situation? Es war am Ende von Moses irdischem Weg. Und Gott hat Mose gesagt, du darfst nicht in das verheißene Land. Es war die große Enttäuschung Moses. 40 Jahre hat er das Volk durch die Wüste geführt, hat mit ihm gelitten, hat für es gebetet. Und er wollte doch so gerne in das Land der Verheißung ziehen. Josua durfte, Mose durfte nicht. Ja? Mose wurde das verweigert. Und dann hat er am Ende nochmal gebeten, Herr, kann ich nicht doch in das Land ziehen? Und Gott sagt, du darfst es sehen vom Berg, aber du darfst nicht rein. So, und danach sagt Mose, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ja, merkt ihr was? Das hat einen Preis gehabt. Das war nicht so gesagt, sondern das war aus einer Situation gesagt, wo Mose mit der tiefsten Enttäuschung seines Lebens fertig werden musste, denke ich mal. Ja? Und dann gewinnen diese Worte erst Gewicht. Und das dürfen wir eben auch sagen, genau in der Zeit, wo wir vielleicht gar nicht wissen, warum Gott gewisse Dinge in unserem Leben zugelassen hat. Er ist gerecht. Sein Tun ist vollkommen. Ohne Fehl. Und dann wird der Glaube stark. Und dann haben wir die Kraft durchzuhalten, auch wenn es schwer ist. Das ist wichtig. Ja, wie gehen wir um mit den Nöten und Anfechtungen und Schwierigkeiten? Wir haben da Gott sei Dank eine Fülle von Ratschlägen und Vorbildern. Die Bibel ist ja so ein wunderbares seelsorgerliches Buch, weil unser Herr der gute Hirte ist, der uns so sehr lieb hat und der wirklich will, dass wir im Glauben den Weg gehen dürfen mit ihm, gehen können und nicht straucheln, nicht scheitern. Und deswegen haben wir ganz viele Vorbilder und Ratschläge dafür, wie wir mit Nöten und Schwierigkeiten umgehen können. Und einer davon, den finden wir in Psalm 73, und das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Wir werden immer Phasen haben, wo wir Gott nicht verstehen. Und genau in diesen Phasen ist es wichtig, dass wir nicht uns von Gott wegtreiben lassen durch böse Gedanken, durch Resignation. Und wir haben ja hier in Psalm 73 diesen Asaf, diesen Mann Gottes, der beinahe scheitert in seinem Glaubensleben, weil er verbittert ist, weil Gott die Gottlosen vordergründig gedeihen lässt. Die haben es gut, denen geht es gut, die haben keine Probleme und er selber war jeden Tag gezüchtigt. Und das ist schon schwierig. Das erleben wir auch manchmal. Wir gehen durch Schwierigkeiten und scheinbar irgendwelche gottlose Leute, denen geht es prächtig, die haben einen dicken Mercedes, die haben Erfolg im Leben, Und da wäre er beinahe dran gescheitert. Und dann heißt es, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Also, wenn wir so denken, dann denken wir unheilig. Dann denken wir menschlich und nicht göttlich. Und dann müssen wir Gottes Nähe suchen und die Dinge von Gottes Sicht sehen. Und dann werden wir wieder getröstet und zurechtkommen. Und da sagt dann der Asaf in Vers 21 folgende, und das ist auch unsere Erfahrung in manchen Krisen, denke ich. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Ich denke, das ist wichtig. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Und dennoch. Auch wenn ich in Schwierigkeiten bin, auch wenn ich nicht drüber rausschaue, auch wenn ich es nicht verstehe, dennoch bleibe ich bei dir. Und wenn wir diese Glaubenshaltung einnehmen können, dann werden wir wirklich auch innerlich getröstet sein und gestärkt werden, dann werden wir in der Lage sein, zu überwinden. Dass wir einfach wissen, Gott ist gut. Auch wenn ich es jetzt im Moment nicht spüre und fühle, Gott ist trotzdem gut. Er ist barmherzig und gnädig. Das dürfen wir uns immer wieder sagen, was wir auch im Psalm 103 finden, Vers 8. Es ist ganz wichtig, dass wir das gerade in der Anfechtung festhalten. Da heißt es ja, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Und das dürfen wir im Glauben festhalten. Wir dürfen wirklich auch bereit sein zu vertrauen, dass der Herr es gut mit uns meint und dass er sich über uns erbarmt, auch wenn wir es noch nicht sehen. Und das ist eben so wichtig, dass wir auch wissen, und das ist ein Trost im Neuen Testament in 1. Korinther 10, mitten in der Anfechtung, wenn wir vielleicht den Ausweg noch gar nicht sehen, dann dürfen wir wissen, Gott hat auf jeden Fall den Ausweg für uns schon bereitet. Das lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 13, dieser wunderbare Vers, der schon vielen ein Trost war. Es hat euch bisher nur menschliche Prüfung oder Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht oder geprüft werdet, sondern er wird zugleich mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist wichtig manchmal, wenn wir mittendrin sind, dass wir wissen, Gott hat den Ausgang schon geschaffen. Ich darf durchhalten, bis das Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist. Ich darf im Glauben ausharren. Und es ist auch wichtig, dass wir uns wirklich demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Ich denke, diese Unterwerfung, die ist manchmal heutzutage selten geworden. Wir bekommen das nicht mehr gelehrt und vorgelebt, aber es ist ganz wichtig, dass wir still ausharren und uns demütigen, wenn Gott uns Wege führt, die uns vielleicht nicht gefallen. Das lesen wir ja im Jakobusbrief sehr deutlich. Und das ist ein Ratschlag, ein seelsorgerlicher Ratschlag der Bibel, der in vielen Anfechtungen und Prüfungen sehr beherzigenswert ist. Jakobus 4. Ab Vers 7 vielleicht. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ja. Und ich denke, diese Beugung, diese innere Demütigung, dieses Stillehalten vor Gott, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und Kostbares. Da lernen wir Gott in einer anderen Weise kennen. Solange wir in ungebrochenem Selbstbewusstsein und Hochmut uns vor Gott bewegen, erkennen wir Gott in vielem gar nicht. Wir erkennen seine Größe und Majestät nicht, seine Herrlichkeit nicht, seine Souveränität. Erst wenn wir uns demütigen und uns ergeben in die Hand Gottes, erst dann kann uns Gott ganz wichtige Lektionen über sich selbst mitteilen. Und wenn Menschen das nicht tun, dann entgeht ihnen etwas ganz Wichtiges und Kostbares. Aber heute, durch diese falschen humanistischen Lehren, wird man eben ganz schnell dahin geführt, sich aufzulehnen und zu sagen, Gott ist untreu, er hat doch versprochen, dass es mir immer gut geht, warum geht es mir jetzt nicht gut? Ja? Und dann erleiden wir Schaden und die Frucht, die Gott eigentlich wollte, aus unserem Leiden hervorbringen wollte, wird nicht hervorgebracht. Und das ist für uns selber der größte Schaden. Und was eben auch wichtig ist im Leiden und in der Anfechtung, das ist diese Haltung der Kreuzesnachfolge, dieses Ja zu den Kreuzeswegen Gottes. Und auch das ist heute Seltenheit geworden. Aber es ist unerlässlich, wenn wir wirklich mit dem Herrn durch diese Prüfungen durchgehen wollen. Wir wissen von unserer Stellung her, Römer 6, wir sind mit Christus gekreuzigt und gestorben und begraben. Aber diese Stellung müssen wir auch ausleben. Ich lese mal ein paar Verse aus Römer 6 zu diesem mit Christus gekreuzigt sein. Römer 6, Vers 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Der Glaube ergreift, dass unser Eigenleben mit Christus gekreuzigt, hingerichtet und gestorben und begraben ist. Und es bedeutet, ja, dass ich nicht mehr für mich selbst lebe. Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist eigentlich die Glaubenshaltung, die uns gerade in der Anfechtung hilft. Dass wir all das Fleisch mit seinen Ansprüchen, Begierden, mit seiner Rebellion in den Tod Christi geben, ganz bewusst. Und dass wir wissen, Gott führt uns manchmal Sterbenswege, wo wir unserem Eigenleben absterben müssen. Das kann zum Beispiel sein, durch Schwierigkeiten in der Ehe, durch Schwierigkeiten mit den Kindern, durch einen unmöglichen Chef, der uns quält und trätzt und Schwierigkeiten macht. Alle möglichen Umstände können dazu dienen, dass Gott uns herausfordert, unser fleischliches Eigenleben in den Tod zu bringen. Und was machen wir dann? Sind wir bereit zu sagen, Herr, ja, ich will mein fleischliches Eigenleben in den Tod geben. Ich will Ja sagen zu diesen Kreuzeswegen. Ja sagen zu der Selbstverleugnung. Oder wollen wir uns selbst behaupten, unser Eigenleben schützen und verteidigen, uns auflehnen gegen Gottes Wege. Da entscheiden sich oftmals geistliche Lebenswege. In dem Moment, wo ich mich auflehne und dieser Auflehnung verharre, da drifte ich ab vom Herrn und es kann ganz dunkel und schwarz werden in dem geistlichen Weg eines Menschen, der so einen falschen Weg geht. Ja. Wenn ich mich aber demütige und mein Eigenleben in den Tod gebe, dann erlebe ich mitten im Leid und in den Schwierigkeiten das Licht und den Segen Gottes, den Frieden Gottes. Und im Nachhinein müssen wir sagen, und das kann ich auch nur bezeugen von manchen Zerbruchssituationen, es war eine wertvolle geistliche Frucht daraus entsprungen, die wäre ohne dieses Leiden überhaupt nicht zustande gekommen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich denke, jeder Gläubige, der mit dem Herrn so einige Wege gegangen ist, kann das im Nachhinein bezeugen. Wir wissen das nicht im Vorrein, wir sehen das nicht, wenn wir drinstecken, das sehen wir meistens erst im Rückblick. Aber trotzdem ist es wahr und wir dürfen daran festhalten. Und eine ganz wichtige Sache, die auch uns Not tut in den Schwierigkeiten, das ist das standhafte Ausharren. Wir haben da schon den Jakobusbrief gelesen, von dem standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und der Jakobusbrief ist voll eigentlich von Empfehlungen und Ermutigungen zu diesem standhaften Ausharren. Das ist so ein griechisches Wort, das heißt eigentlich drunter bleiben. Und das finde ich eigentlich auch seelsorgerlich ganz schön. Ja? Es wird manchmal mit Geduld übersetzt, in der Schlachterbibel haben wir übersetzt standhaftes Ausharren. Und das bedeutet, ich bleibe so lange unter der Last, die mir Gott auferlegt, bis Gott sie weckt. Ich schüttel sie nicht ab. Ich renne nicht weg, sondern ich bleibe drunter, bis Gott sagt, jetzt ist vorbei. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Herzenshaltung. Wie gesagt, wir Menschen sind ganz leicht geneigt, wenn uns etwas nicht passt, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann schütteln wir das ab, rennen davon, fliehen aus den Problemen und damit bringen wir uns selber um einen wertvollen geistlichen Sieg. Geistliche Lektionen fangen ganz oft damit an, dass wir aushalten in der Anfechtung. Dass wir ein Leiden annehmen, dass wir sagen, gut, Gott hat es jetzt so verordnet, mit Gottes Hilfe will ich durchgehen. Und darin liegt ein ganz wichtiger Segen. Ich lese mal diese Verse aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefes, wo genau das beschrieben wird. Meine Brüder, Vers 2 in Jakobus 1, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also hier sehen wir auch, Gott gebraucht Prüfungen und Nöte, dass wir daran reifen. Denn dieses Vollkommen, das könnte man auch mit ausgereift übersetzen. Wir sollen reifen, indem wir stillhalten in der Prüfung, indem wir drunter bleiben unter den Lasten. Und dann kann Gott Frucht wirken. Manchmal vielleicht über Jahre, manchmal über Wochen und Monate. Wir haben es nicht in der Hand, wisst ihr? Wir würden gerne sagen, Herr, wenn schon die Prüfung, dann bitte nur 2 Tage. Und Gott lässt sie vielleicht 4 Wochen dauern oder 4 Jahre. Und das ist dann auch wieder die Ergebung des Glaubens, dass ich sage, Vater, du weißt selbst am besten, wie lange ich diese Prüfung tragen muss. Und so lange will ich sie mit deiner Hilfe tragen. Und wenn wir diese Haltung einnehmen, dann kann Gott eine kostbare geistliche Frucht in unserem Herzen wirken. Wir müssen dem Herrn stillhalten. Und wisst ihr, wie schwer das ist? Kennt ihr euer Herz schon, wie wenig wir bereit sind, dem Herrn stillzuhalten? In Schwierigkeiten? Wie schnell wir bereit sind, loszurennen, wegzurennen, aufzubegehren? Das lernt man auch, wenn man in Schwierigkeiten ist. Ja? Unser eigenes Herz lernen wir da kennen. Wir dürfen dem Herrn stillhalten und dann stellen wir fest, Tag für Tag trägt er meine Last. Das ist auch so eine Sache. Wir dürfen die Lasten annehmen und wir dürfen sie dann auch auf den Herrn werfen. Aber wenn wir sie nicht annehmen, dann können wir sie auch nicht auf den Herrn werfen. Diese Ergebung, dieses Ausharren ist etwas ganz, ganz Kostbares. Und dann wissen wir, der Herr hat einen Ausgang dieser Prüfung. Der Herr hat schon Licht am Ende des Tunnels. Der Herr will uns wirklich durch diese Leiden und Schwierigkeiten hindurchführen, dass wir tiefer mit ihm verbunden sind, dass wir gereifter sind, dass wir auch barmherziger sind für unsere Mitmenschen. Mancher wird erst barmherzig, wenn er einige Leiden durchmachen muss, ja, sonst ist er selbstgerecht und stolz und versteht andere Christen gar nicht, die leiden. Manche müssen vielleicht durch schwere Leiden durch, damit sie anderen einmal als Seelsorger helfen können in solchen Leiden. Auch solche Wege gibt es. Und das ist eben die Frucht, die letztlich auch aus den Prüfungen entsteht, wenn wir sie mit Gottes Hilfe an der Hand unseres Herrn Jesus durchgehen. Wenn wir standhaft ausharren bis zum Ende, dann dürfen wir feststellen, es ist etwas in unserem innerlichen Leben Christusähnlicher geworden. Der Herr Jesus ist uns größer geworden. Der Herr Jesus ist für uns auch kostbarer geworden in seiner Liebe, in seinem Erbarmen. Wir haben ihn im Glauben erfahren und wir erfahren ihn selten so wie im Leiden, wie in Schwierigkeiten. Und dann dürfen wir auch diesen Segen weitergeben an andere. Wenn wir gesegnet wurden durch Prüfungen und Bedrängnisse, dann lasst uns das an andere weitergeben. Lasst uns andere trösten, für andere beten, die in der Prüfung und Bedrängnis noch drin sind. Lasst uns Anteil aneinander nehmen und wirklich auch für die anderen ein Segen sein. Das gehört auch dazu, zu den Früchten, dass wir fruchtbarer sind, dem anderen zu ermutigen auf dem Weg der Nachfolge. Und es gehört auch dazu, dass wir gefestigt werden in unserem geistlichen Leben. Wisst ihr, wir brauchen in der Gemeinde Lastenträger. Wir haben viele, die Lasten haben und die gerne wollen, dass andere Lasten tragen, aber wir haben wenig, die bereit sind, die Lasten des Dienstes willig zu tragen. Wenige, die stabil sind, die die geistliche Reife haben. Und das ist genau das, was wir in der Schule Gottes lernen dürfen, dass wir selber in Christus gefestigt werden, sodass wir auch andere tragen können, anderen einen Dienst tun können, ihnen helfen können, für sie da sein können und dass Christus uns gebrauchen kann, um andere zu festigen und zu trösten. Mögen wir doch einfach auch diese Früchte sehen in unserem Leben, dass wir in der Schule Gottes reifen und wachsen, dass wir stille halten im Vertrauen, dass wir standhaft ausharren, sodass der Herr uns wirklich zum Segen für andere gebrauchen kann und zu seiner Verherrlichung. Amen. Ja, ich will noch mit uns beten.